Caitlin. Sie war zu weit entfernt, um die Banner deutlich zu erkennen, doch selbst durch den wogenden Nebel sah sie, dass sie weiß waren, mit einem dunklen Fleck in der Mitte, was nur der Schattenwolf der Starks sein konnte, grau auf eisigem Grund. Als sie es mit ihren eigenen Augen erblickte, hielt Caitlin ihr Pferd an und neigte zum Dank den Kopf. Die Götter waren gut. Sie kam nicht zu spät.
»Sie erwarten unser Kommen, Milady«, sagte Sir Willis Manderley, »wie es mein hoher Vater versprochen hat.«
»Wir wollen Sie nicht länger warten lassen, Sir.«
Sir Brynden Tully gab seinem Pferd die Sporen und trabte eilig den Bannern entgegen. Caitlin ritt neben ihm. Sir Willis und sein Bruder Sir Wendell folgten ihnen, führten ihre ausgehobenen Truppen an, fast 1500 Mann, um die 20 Ritter und ebenso viele Knappen, 200 berittene Lanzenträger, Schwertkämpfer, freie Reiter und der Rest Fußvolk, mit Speeren, Piken und Dreizacken bewaffnet. Lord Wyman war zurückgeblieben, um sich der Verteidigung White Harbors anzunehmen. Mit seinen fast 60 Jahren war er zu korpulent, um auf einem Pferd zu sitzen.
»Wenn ich geglaubt hätte, dass ich in meinem Leben noch einen Krieg erleben sollte, hätte ich einige Aale weniger gegessen«,
hatte er Caitlin erklärt, als er sie vom Schiff abholte und mit beiden Händen über seinen Wanst strich. Seine Finger waren dick wie Würste.
»Aber meine Jungen werden euch sicher zu eurem Sohn geleiten, nur keine Sorge.«
Seine zwei Jungen waren älter als Caitlin, und sie hätte sich gewünscht, dass die beiden nicht so direkt nach ihrem Vater kämen. Sir Willis fehlten nur wenige Aale, bis auch er sein Pferd nicht mehr besteigen konnte. Sie hatte Mitleid mit dem armen Tier. Sir Wendell, der jüngere Sohn, wäre der dickste Mann gewesen, dem sie je begegnet war, hätte sie nur versäumt, seinen Vater und Bruder kennenzulernen. Willis war still und förmlich, Wendell laut und stürmisch. Beide hatten prächtige Walrossbärte und Köpfe so kahl wie Kinderpopos. Keiner der zwei schien auch nur ein einziges Kleidungsstück zu besitzen, das nicht mit Essensflecken übersät war. Dennoch mochte sie die beiden gern. Sie hatten sie zu Rob gebracht, wie ihr Vater es geschworen hatte, und nichts anderes zählte. Erfreut nahm sie zur Kenntnis, dass ihr Sohn Späher ausgesandt hatte, sogar gen Osten. Die Lannisters würden von Süden her kommen, wenn sie kamen, doch war es gut, dass Rob umsichtig vorging. »Mein Sohn führt eine Armee in die Schlacht«, dachte sie und konnte es nur halbwegs glauben. Sie machte sich verzweifelt Sorgen um ihn und auch um Winterfell, aber auch einen leisen Stolz konnte sie nicht verhehlen. Vor einem Jahr war er noch ein Kind gewesen. »Was war er jetzt?«, fragte sie sich. Vorreiter hatten die Banner der Manderleys erspäht. Den weißen Wassergeist mit einem Dreizack in der Hand, der aus blaugrüner See auftauchte, und grüßten sie herzlich. Man führte sie an einen hochliegenden Ort, der trocken genug für ein Lager war. Sir Willis ließ dort halten und kümmerte sich darum, dass Feuer gemacht und die Pferde versorgt wurden, während sein Bruder Wendell mit Caitlin und ihrem Onkel weiterritt, um ihrem Lehnsherrn die Ehrerbietung ihres Vaters zu übermitteln. Der Boden unter den Hufen ihrer Pferde war weich und nass. Langsam sank er unter ihnen weg. Als sie an qualmenden Torffeuern Reihen von Pferden und Wagen vorüberritten, die mit Dauerbrot und Salzfleisch schwer beladen waren. Auf einem steinigen Stück Land, das höher als die Umgebung lag, kamen sie am großen Zelt eines Lords mit Wänden aus schwerem Segeltuch vorbei. Caitlin erkannte das Banner, den Elchbullen der Hornwoods, braun auf dunklem, orangefarbenem Grund. Gleich dahinter im Nebel entdeckte sie die Mauern und Türme von Moat Cailin, oder was davon geblieben war. Mächtige Blöcke von schwarzem Basalt, jeder davon so groß wie ein kleines Bauernhaus, lagen verstreut und umgestürzt herum wie Holzklötze von Kindern, halbwegs in der weichen, morastigen Erde versunken. Weiter war von dieser Mauer nichts geblieben, die einst so hoch wie die von Winterfell aufragte. Der hölzerne Turm war vor 1000 Jahren schon vermodert, und nicht einmal mehr Holzstümpfe verrieten, wo er einst gestanden hatte. Von der großen Festung der ersten Menschen war kaum etwas erhalten worden, drei Türme, wo einst 20 gestanden hatten, falls man den Geschichtenerzählern Glauben schenken durfte. Der Gatehouse Tower, Torhausturm, wirkte stabil und rühmte sich sogar einiger Meter Mauer zu beiden Seiten, der Drunkard's Tower drüben im Sumpf, wo die Süd- und Westmauer sich einander einst trafen, neigte sich wie ein Mann, der kurz davor stand, einen ganzen Bauch voll Wein in den Rinnstein zu spucken. Und der hohe, schlanke Children's Tower, Kinderturm, in dem die Kinder des Waldes der Legende nach einst ihre namenlosen Götter angerufen hatten, damit diese den Hammer der Fluten senden sollten, hatte seine halbe Krone verloren. Er sah aus, als hätte irgendein Riesentier ein Stück aus den Zinnen oben am Turm herausgebissen. Alle drei Türme waren grün vom Moos. Ein Baum wuchs zwischen den Steinen an der Nordseite des Gatehouse Tower, die knorrigen Äste mit Kleber